Hört ihr mich denn? Ja, das ist doch gut, oder? Ja, das ist gut. Ich werde eh lauter nachher.
Sonst wüsste ich auch
nicht. Super. Also. Schön, euch wiederzusehen, alle. Ihr habt euch nicht viel verändert. Ein paar sind dazugekommen. Ich begrüße euch ganz herzlich. Wir sind froh, mit meiner Frau wieder bei euch zu sein. In letzter Zeit hat es ein bisschen abgenommen. Wir sind weit in den Süden gerückt. Ist an die Grenze zu Basel und ja, deswegen kommen wir nicht mehr so oft hier hin. Aber wenn wir hier sind, genießen wir es auch und wir sind auch froh, hier zu sein jetzt. Und ich bitte euch, eure Bibeln aufzuschlagen zu dem Text vom Abendmahl, Lukas 22, und das ist auch der heutige Predigttext. Lukas Kapitel 22. Andreas hatte mich gefragt, ob ich die Predigt am Karfreitag halten könnte. Und ich halte eigentlich gerne Predigten. Leider sind Predigten immer viel Arbeit. Und Karfreitagspredigen sind auch immer schwierig. Für mich persönlich, weil dann ist man in der Herausforderung, immer etwas zu predigen, was in Verbindung steht mit dem Event oder mit dem, was an dem Tag geschehen ist. Und gut, Karfreitag ist Jesus gekreuzigt worden. Das heißt, das Thema ist schon ein bisschen vorgegeben. Ich möchte vielleicht aber trotzdem eine gewisse Variabilität reinbringen und wir wollen uns heute mit zwei Kelchen beschäftigen. Zwei Kelche, zwei Bedeutungen. Das ist der Titel der Predigt. Ich habe diese Predigt schon mal gehalten. Da habe ich gedacht, es wäre ein Kelch und eine Bedeutung. Und da hatte ich das falsch gesagt und das war meine Heimatgemeinde damals auch. Und jetzt habe ich wenigstens die Möglichkeit, das richtig zu stellen. Also, Lukas Kapitel 22. Wir lesen den Text noch einmal. Lukas Kapitel 22, ab Vers 14. Und als die Stunde gekommen war, legte er sich zu Tisch und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen: Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es gewiss nicht mehr essen werde, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Und er nahm einen Kelch, dankte und sprach: Nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, dass ich von nun an nicht von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch hingegeben ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Nun, es ist kein Geheimnis, dass das Abendmahl zu demselben Tag eingesetzt wird, als das Passamahl stattfindet. Und Fakt ist auch, dass Jesus und seine Jünger gerade dabei sind, das Passamahl zu feiern, als Jesus das Abendmahl einsetzt. Und das Passamahl hat ja seinen Hintergrund in der Gefangenschaft des Volkes Israels in Ägypten und einem verhärteten Pharao, der Herrscher von Ägypten war und mit seinen Männern das ganze israelitische Volk unterdrückt hat. Und die Geschichte ist, wenn wir von Jesus an zurückgucken, ungefähr 1500 Jahre her. Und damit Gott sein Volk frei bekommt und um seine Macht zu demonstrieren, schickt er 10 Plagen über das Land Ägypten, die den Pharao dazu bringen sollen, dass er das Volk Gottes, Israel, gehen lässt. Und die 10. Plage ist der Tod aller Erstgeburt. Und Gott möchte aber nicht, dass auch die Israeliten, die ja in dem Land Ägypten sind, leiden. Und deswegen verschont er in allen Plagen vorher immer das Volk Israel und schüttet diese Strafe oder diese Plage nur aus über Ägypten. Und in der 10. Plage kommt die Tötung aller Erstgeburt in Ägypten, vom Vieh an bis hin zum Sohn, zum Erstgeborenen. Und damit das Volk Israel nicht genau dasselbe Schicksal widerfährt wie den Söhnen Ägyptens, gibt Gott eine Handlung, ein Mahl, ein Fest, ein Passamahl und setzt das ein. Wir lesen davon in 2. Mose 12. Damit der Engel des Verderbens nicht in die Häuser der Israeliten kommt und dort alle Erstgeburt tötet, sollen sie ein Lamm schlachten. Und von dem Blut des Lammes sollen sie an die Türpfosten streichen. Und der Engel des Verderbens, der in jener Nacht vorüberging an allen Häusern Ägyptens und alle Erstgeburt erschlug, an den Häusern, wo das Blut dran war, ging er schonend vorüber. Ging er nicht in das Haus. Er sah nicht in das Haus. Das Blut hat das Volk gerettet. Das Blut des Lammes. Ganz wichtig, ganz wichtige theologische Bedeutung. Und damit Israel nicht vergisst, was der Herr Großes getan hat, sagt Gott über das Passamahl, feiert das jetzt regelmäßig, einmal im Jahr, und gedenkt daran, was ich Großes für euch getan habe. Und im Laufe der Geschichte von Israel hat es mehr oder weniger gut funktioniert. Also mal haben sie es regelmäßig gefeiert, mal nicht. Aber jetzt kommen wir in die Zeit des Neuen Testamentes, wo Jesus lebt und hier wird das Passamahl wieder regelmäßig gefeiert. Und in Lukas Kapitel 22 wird auch das Passamahl gefeiert. Und in dem Passamahl kommt die Überleitung zum Abendmahl. Und wenn wir die Bibel lesen, dann ist zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament eine 500 Jahre lange Lücke, ungefähr, plus minus ein bisschen, ungefähr 500 Jahre Pause. Und das heißt auch, dass sich die Gesellschaft und das Volk weiterentwickelt hat. Okay, ich gebe euch ein Beispiel. Im Alten Testament lesen wir nichts über Synagogen. Gibt's nicht. Aber dann lesen wir im Neuen Testament, wohin geht Jesus, um zu predigen? In die Synagogen. Woher kommen die Synagogen? Im Alten Testament gibt es sie nicht. Auch jetzt in der Karwoche, wo Jesus vor den Hohen Rat geführt wird, auf einmal ist ein Hoher Rat im Neuen Testament. Im Alten Testament lesen wir nie was über einen Hohen Rat. Und Pharisäer gibt es auch auf einmal im Neuen Testament. Und im Alten Testament haben wir nicht einmal das Wort Pharisäer. Also versteht ihr, es hat sich etwas gewandelt in der Zeit. Und so lesen wir auch über das Passamahl, dass dort Kelche genommen werden und getrunken werden und dargereicht werden, obwohl eigentlich im Alten Testament der Kelch nie mit dem Passamahl in Verbindung steht. Es steht immer das Lamm, das ungesäuerte Brot, aber von diesen vier, also von den Kelchen, hier in Lukas sind es ja auch mehrere, Jesus nahm ja auch mehrere Kelche, mal nimmt er einen und dann nimmt er nochmal einen. Da lesen wir nichts im Alten Testament vor. Es gibt eine einzige Stelle in 4. Mose, wo das Passamahl mal in Kombination mit einem Trankopfer genannt wird. Da könnte man eine Verbindung ziehen. Aber sonst gibt es Zero, Nada, Zero im Alten Testament über diese Kelche, die auf einmal im Neuen Testament auftauchen. Und dann ist natürlich die Frage, woher kommt das? Warum? Und ich möchte gerne mit euch einmal ein jüdisches Passamahl nachfeiern aufgrund von der jüdischen Überlieferung, die wir haben. Und ich möchte euch versuchen, hineinzunehmen in diese Geschichte, wie das Passamahl ausgesehen hätte können nach einer jüdischen Überlieferung von 300 nach Christus. 300 nach Christus haben nämlich die Rabbiner, das waren ja die ganz schlauen Lehrer von den Juden, sich zusammengesetzt und haben gesagt, wir haben ganz viele Regeln, lass die mal alle aufschreiben. Lass da mal eine Verfassung draus machen. Und wir sehen, dass diese mündliche Überlieferung auch schon im Neuen Testament existiert. Zum Beispiel, als die Pharisäer die Jünger anklagen, hey, warum esst ihr denn Erstlingsfrüchte mit ungewaschenen Händen? Lesen wir im Alten Testament nichts von. Aber Markus sagt dann, wegen der Überlieferung der Ältesten versuchten sie, die Jünger anzuklagen. Weil sie der Überlieferung der Ältesten widersprochen haben, versuchte versuchten die Pharisäer, die Jünger oder Jesus quasi auf die Probe zu stellen und sagen, hey, das geht so nicht. Unsere Rabbis haben damals das und das gesagt. Und die Form und Verfassung, wo dann die ganzen mündlichen Gebote aufgeschrieben wurden, nennen wir die Mishnah. Ganz wichtiger Begriff. Bitte merkt euch das, Mishnah. Mishnah, da steht alles drin. Das ist die erste größere Niederschrift der mündlichen Tora und als solche eine der wichtigsten Sammlungen religionsgesetzlicher Überlieferungen des Judentums, aufbauend auf der Kodifizierungsleistung des Tanaim. Aus Wikipedia habe ich das genommen. So, und mein Professor hatte sich an meiner Uni, ich studiere ja Theologie, hat sich mal die Zeit genommen, wichtige Passagen von dem Passamal zu übersetzen, vom Hebräischen ins Deutsche. Und aufgrund dieser jüdischen Überlieferung möchte ich gerne einmal mit euch das Passamal jetzt nachfeiern und zeigen, welche Inhalte gab und wie es vielleicht zur Zeit Jesu ausgesehen hätte. Und dann werdet ihr sehen, es wird euch ein Licht aufgehen. Ich verspreche nur so viel. Also ich bitte einmal dann jetzt Stefan und Samuel nach vorne. Zur Zeit Jesu, merkt ihr auch, wird das Passamal in einem Haus gefeiert. Ja? Wieder. So, genau. Stefan, du musst bitte hier stehen. Und Stefan, das gesamte Haus feiert dieses Abendmahl jetzt, ja? Das ist wie, wir kommen als Familie zusammen an Ostern und essen zum Beispiel Osterlamm gemeinsam. So war auch das Passamal ein Akt, wo die ganze Familie zusammenkommt, wo sich alle treffen und dann wird gemeinsam dieses Fest gefeiert. So. Jetzt muss ich einmal, so. Und ich fange einmal an. Am Abend, jetzt kommen wir zu, was die Mishnah sagt. Am Abend der Passafeste soll der Mensch vor dem Nachmittagsgebet nicht mehr essen, bis es dunkel ist. Es wird nicht wieder gegessen, bis wenn man beim Passamal am Tisch liegt. Also beim Passamal hat man am Tisch gelegen. Jetzt stehen wir hier, damit ihr das besser sehen könnt. Normalerweise hat man am Passamal gelegen. Die Mishnah sagt, es werden beim Passamal nicht weniger als 4 Becher Wein gereicht. Das ergibt auch Sinn, weil bei Jesus, wenn er das Passamal feiert, gibt es auch mehrere Kelche. Lesen wir in Lukas, ja? Mal nimmt er einen Kelch, mal nimmt er einen anderen Kelch. Er nimmt immer einen Kelch. Warum vier? Also ich weiß auch nicht genau, warum die jüdische Überlieferung das Rei so sagt. Das kann ich leider nicht sagen. Das ist nur, was da geschrieben steht. Manche. Und die Mishnah sagt auch, es werden nicht weniger als 4 gereicht. Man darf auch mehr Wein trinken, wenn man möchte. So, jetzt ist es abends. Wir fangen an, das Passamal zu feiern. Dann wird von dem Hausvater der erste Kelch genommen. Das sind Kelche. Ich habe hier jetzt Weingläser genommen. Und er spricht den Segen über den Tag und über den Wein. So, musst du jetzt nicht machen, dann trinkt er ihn. Das musst du auch nicht machen. Und dann stellt er ihn wieder ab. Das ist der erste Kelch. Nach diesem ersten Kelch, wenn der getrunken worden ist, kommt der Teller mit Gemüse und Meerrettich. Den kannst du mal hochhalten. Und versuch mal so, dass es vielleicht, seht ihr, da liegen jetzt Gemüse und Meerrettich drauf. Und man taucht das Gemüse in den Meerrettich dann ein und isst ihn. Also du kannst eintauchen, du musst nicht essen, fühl dich frei, das Gemüse ist frisch. So, sehr gut. Und das darf Samuel auch machen, wenn er möchte, muss er aber nicht. Genau. Super, dann, nachdem er das gemacht ist, stellt er das ab und dann wird der zweite Kelch genommen. Und bei dem zweiten Kelch wird das Segen über das Passamal jetzt gesprochen. Jetzt fängt quasi das offizielle Passamal an. Samuel, nimm mal bitte den Teller und zeig diesen Teller zu der Versammlung, dass sie sehen, was drauf ist. Genau, halt mal bitte noch den Kelch. Stefan, danke. Und dann kommt von Samuel seine Frage, die der Sohn dem Hausvater stellt.
Was unterscheidet diese Nacht von allen anderen Nächten? Dass wir in dieser Nacht nur ungesäuertes Brot essen, an allen anderen Tagen aber gesäuertes. In allen anderen Nächten essen wir gegrilltes, abgekochtes oder gekochtes Fleisch. Und in dieser Nacht wieder vollständig gebratenes Fleisch.
Und dann antwortet der Hausvater seinem Sohn:
Das Passeropfer hat seinen
Grund. Bisschen lauter.
Das Passeropfer hat seinen Grund darin, dass Gott an den Häusern unserer Väter schonend vorüberging. Das ungesäuerte Brot darin, dass unsere Väter aus Ägypten erlöst wurden. Das Bitterkraut darin, dass die Ägypter das Leben unserer Väter in Ägypten verbitterten. Von Generation zu Generation ist jeder Mensch verpflichtet, sich selbst so anzusehen, als wäre er selbst aus Ägypten hinausgezogen. Deshalb sind wir schuldig zu danken, zu preisen, zu loben, zu verherrlichen, zu erhöhen und zu segnen für denjenigen, der für unsere Väter alle diese Wunder getan hat und von der Knechtschaft zur Freiheit hinausgeführt hat.
Danke, Stefan. Und dann trinkt der Hausvater den zweiten Kelch, also den du jetzt schon abgestellt hast. Der wird dann getrunken. Genau, danke, sehr gut. Und dann esst ihr das Mahl. Und ich möchte es einmal noch zeigen. Also dieses Bitterkraut ist dafür da, dass die Ägypter das Leben der Israeliten in Ägypten verbittern. Ja? Und was war die zweite Bedeutung nochmal? Dass,
wie ihr seht, ich bin nicht ganz Mishnah.
Genau, das ungesäuerte Brot ist dafür da, dass unsere Väter aus Ägypten erlöst wurden und das Passamal, also dieses hier, ist dafür da, dass dass Gott an unseren Vätern schonend vorüberging.
Okay, dann wird das gegessen. Und nach dem Essen nimmt Stefan den dritten Kelch.
Also ihr seht, es wird einiges an Wein getrunken dort. Der war aber damals höchst sehr wahrscheinlich vermischt mit Wasser. Und wenn er diesen dritten Kelch genommen hat, dann spricht er den Segen, den Lobpreis über das gesamte Mahl, was die gegessen haben. Und dann wird der getrunken. Okay? Genau. Und nachdem man das getrunken hat, den dritten Kelch, singen jetzt Samuel und Stefan das Hallel zusammen. Also ihr müsst das nicht singen, aber theoretisch ist das eure Verantwortung. Das Hallel ist Psalm 113 bis Psalm 118. Das wird zusammen gesungen in der Familie und danach wird der vierte Kelch genommen. Und dann wird der Segen oder man beendet damit quasi das Mahl, spricht Dank aus von dem Lied aus und Lob über das Lied. Ja? Und danach, wenn man den vierten Kelch ausgetrunken hat, ist das Passamahl beendet. Okay, das ist laut Mishnah, wie es funktioniert hat. Und dann in der Entwicklung ist noch einiges dazugekommen im Laufe der Zeit. Dann haben man zum Beispiel gesagt, das Brot hatte Löcher, das Brot hatte Streifen und gerade Christen wollten dann gerne noch immer ein bisschen mehr messianisch das Ganze machen, als es sowieso schon ist. Und danke euch beiden, ihr dürft euch wieder setzen. Und aber so haben wir das ungefähr überliefert von 300 nach Christus von jüdischen Rabbinern. Und ja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, welchen Kelch nahm denn überhaupt Jesus für das Abendmahl? Weil steht, er nahm einen Kelch in Lukas 22. Also, wir gehen zurück zu der Bibelstelle, Lukas 22. Und wir wissen, es ist nicht der erste Kelch, weil er hat ja vorher schon mal einen Kelch genommen. Ja, er nimmt in Vers 17 einen Kelch, dankte und sprach, nehmt diesen und trinkt den unter euch. Okay? Das ist definitiv auch nicht der letzte Kelch.
also, nee, Moment, das ist definitiv nicht der erste Kelch beim Abendmahl, weil das Abendmahl wird erst in Vers 20 eingesetzt. Ergibt das Sinn? Könnt ihr das nachvollziehen? Also es kann nicht der erste Kelch sein, weil vor dem Abendmahlkelch schon ein weiterer Kelch getrunken wurde in Lukas 22. Dann, Parallelstelle, bitte einmal aufschlagen in 1. Korinther 11. Und dann Vers 16, 1. Korinther 10, Vers 16. Und da kriegt der Kelch einen Namen. Der Kelch des Segens, den wir trinken. Okay, also, es ist ein Kelch des Segens. Das lässt nur noch den dritten und den vierten Kelch zur Auswahl. Ergibt auch Sinn, der zweite Kelch wurde vor dem Mahl getrunken und das Mahl wurde dann gegessen und dann kam der dritte Kelch. Aber Jesus bricht ja auch zuerst das Brot, erst das Brot beim Abendmahl und dann der Kelch. Das heißt, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit war es einer von diesen beiden Kelchen. Weil erst das Mahl, wo das Brot gebrochen wird und dann die beiden anderen Kelche werden danach dem Mahl zu sich genommen. Okay, damit haben wir schon mal zwei eliminiert. Super. Und jetzt sagt Paulus, es ist der Kelch des Segens. Und dann ergibt auch die Aussage Sinn, warum Jesus sagt, ich werde von diesem Gewächs nicht mehr trinken, bis ihr in meinem Reich seid, bis mein Reich kommt, weil das könnte darauf hindeuten, dass es der vierte Kelch ist. Und ich will das nochmal besser beweisen. Also schlagt nochmal Matthäus 26 auf. Matthäus 26, da lesen wir auch über die Einsetzung des Herrenmahls. Und in Matthäus 26, Vers 29, sagt Jesus, ich sage euch aber, dass ich von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis zu jenem Tag, da ich es mit euch neu trinken werde, in dem Reich meines Vaters. Und jetzt kommt der Satz. Und als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus zum Ölberg. Wir wissen, zwischen dem dritten und dem vierten Kelch wird das Hallel gesungen, das Loblied. Ja, das heißt, das Abendmahl ist vor dem Loblied, das eliminiert den vierten Kelch. Wir sind beim dritten Kelch. Jesus nahm für die Einsetzung des Abendmahls den dritten Kelch. Gut. Und jetzt möchte ich bitte noch ein paar Sachen zu der Bedeutung dieses Kelches sagen. Der Kelch des Segens nennt Paulus ihn in 1. Korinther 10. Und dann könnt ihr noch mal kurz aufschlagen. Wir sind jetzt noch mal in 1. Korinther 10 und in 1. Korinther 11, wo es über das Abendmahl geht. Der Kelch des Segens, was bedeutet das für uns? Ich möchte gerne ein paar wichtige Aspekte des Kelches nennen, die zum Vorschein kommen, wenn wir das Mahl des Herrn feiern. Erstens, Kelch des Segens bedeutet, wenn wir daraus trinken, nehmen wir teil an den Segnungen Gottes. Und ich denke, das ist ganz wichtig. Wayne Grudem sagt dazu, wenn wir einzeln den Kelch an uns nehmen und daraus trinken, dann verkündet ein jeder von uns durch diese Handlung, ich eigne mir die Segnungen des Todes Christi an. Also wenn ich daraus trinke, aus dem Kelch des Segens, sage ich, Jesus, die ganzen Segnungen, die du durch deinen Tod für mich erworben hast, die gehören mir. Ich darf sie annehmen, ich darf sie empfangen. Nicht, weil ich der krasse Macher bin, sondern aufgrund der Vergebung, die durch Jesus Christus stattgefunden ist. Das ist natürlich ganz klar. Aber Epheser 1, Vers 3, ihr seid gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in den Himmelswelten. Wenn wir dies tun, symbolisieren wir die Tatsache, dass wir an den Segnungen teilhaben, die durch den Tod Jesu für uns alle erworben ist. Wir sind, ja, okay, gut, da komme ich gleich drauf zu, okay? weil das ist nämlich ein zweiter Punkt. Dann eine der Segnungen, die wir empfangen, ist, dass wir Gemeinschaft des Blutes Christi haben. Und jetzt, das ist 1. Korinther 10, Vers 16. Den Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi. Und das Verb Gemeinschaft bedeutet im Griechischen mit anderen teilen. Ich teile mit anderen das Blut Christi. Das ergibt ja auch Sinn. Beim Kelch wird der Kelch, du nimmst einen Schluck draus, reichst ihn weiter. Der nimmt einen Schluck raus, reichst ihn weiter. Theoretisch, wenn wir noch einen Kelch hätten hier. Ja? Also der Kollege rechts neben dir trinkt aus demselben Kelch, aus dem du trinkst. Ihr habt gemeinsam Teil an dem Leib, an dem Blut Jesu Christi und an seinem Tod. Wir verstehen heute Gemeinschaft eher in dem Kontext, zum Beispiel Philipp hat jetzt einen neuen Grill bekommen, habe ich gehört. Philipp lädt Daniel ein zum Grillen und sagt, Daniel, komm mal rüber, ich zeig dir mal, wie Schaschlik richtig geht. Ja, so, wie man das richtig macht. Und dann will Daniel rüberkommen und ihr würdet ein gemeinsames Mahl haben und ihr würdet euch ganz gut austauschen und am nächsten Tag sagt ihr in der Gemeinde, oh, wir hatten so eine gute Gemeinschaft miteinander. Aber wenn die Bibel über Gemeinschaft redet, dann ist es meistens Gemeinschaft verbunden mit dem Abendmahl. Ja? In Apostelgeschichte 2 lesen wir das nochmal. Die Gemeinschaft der Christen besteht darin, dass wir alle aus einem Kelch trinken. Dass wir alle teilhaben an dem Blut Jesu Christi. Du gehörst jetzt zum Volk Gottes, weil du Christi Blut bei deiner Sündenvergebung geschmeckt hast. Und deswegen vereint uns der Kelch auch. Du trinkst den Kelch mit jemandem, den du in deinem normalen Leben nie kennen würdest. Ich würde euch wahrscheinlich alle nicht kennen, wenn ich kein Christ wäre. Aber weil wir verbunden sind durch das Blut Jesu Christi, weil wir alle Vergebung widerfahren haben, gehören wir zu Christus zu, sind quasi ein Leib, ein Volk, eine Gemeinde. Und das wird durch den Abendmahlskelch auch zum Ausdruck gebracht. So ein bisschen zurück auf die Frage. Und das ist eine wunderschöne Symbolik beim Kelch. Du empfängst den Kelch durch einen Bruder oder eine Schwester, die dir ihn reicht und dadurch ausdrückt, hey, das Blut Christi ist auch für dich. Das Blut Christi ist auch für dich vergossen. Und du bist genauso Teil wie ich. Und du gibst ihn aber auch weiter an die nächste Person und sagst, du gehörst auch dazu. Du bist auch Teil davon. Und das alles durch das eine Blut. Christi Blut ist auch vergossen für dich. Du gehörst genauso dazu wie auch die alte Dame vor dir. Deine Sünden sind dir vergeben. Wir sind alle Teil der gemeinsamen Schar der Erlösten. Wir haben Gemeinschaft durch das Blut. Und deswegen heißt es zum Beispiel auch im Glaubensbekenntnis, also das apostolische Glaubensbekenntnis, falls es einige von euch kennen, ich glaube an die heilige christliche Gemeinde, sag ich mal jetzt so, Gemeinschaft der Heiligen. Ja, worin besteht Gemeinschaft der Heiligen? Im Brechen des Brotes, im Abendmahl feiern. Da kommt die Gemeinschaft zum Ausdruck. Weil wir alle haben Teil an dem einen Blut, an dem einen Opfer Jesu Christi. Drittens, wir verkündigen den Tod des Herrn. Ist euch das mal aufgefallen? Wir lesen das oft in 1. Korinther 11. Für das Abendmahl wird es benutzt, diese Stelle oft. In 1. Korinther 11, Vers 26 lesen wir, denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Ist das nicht Wahnsinn? Wir verkündigen etwas, ohne was zu sagen. Das gibt es in der Bibel nicht so oft. In der Bibel sind meistens Verkündiger Leute, die sich irgendwo hinstellen und was sagen. Aber das Abendmahl an sich hat so eine Kraft, dass es auch ohne etwas zu sagen eine Sprache spricht, die nicht mit Worten beschrieben wird. Sondern nur das Zeichen an sich hat diese Aussage. Wir verkündigen ohne zu reden. Die Schrift kann man zwar falsch auslegen und etwas Falsches ableiten, das Abendmahl aber redet eine Sprache, die unabhängig von der des Predigers ist. Also, wir haben diese drei Punkte gesehen. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum hat Jesus den vierten Kelch nicht getrunken? Und ich möchte darauf kurz eingehen. Ich glaube, das ist eine Vermutung, Jesus sagt, ich werde von dem Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken, bis mein Reich zu euch kommt. Also Paulus sagt es auch. Wir verkündigen Tod des Herrn, bis er kommt. Also das Abendmahl wird auch irgendwann ein Ende haben. Irgendwann werden wir das Abendmahl, zumindest nicht mehr in dieser Form, wie wir es gefeiert haben, feiern werden. Und das wird sein, wenn das Reich kommt. Und damit ist wahrscheinlich gemeint die Wiederkunft Jesu Christi. Und dann, warum werden wir dann nicht mehr trinken? Das ist natürlich die Frage, die man sich stellen kann. Weil wir dann beim Hochzeitsmahl des Lammes in der Offenbarung vereint mit Christus den letzten Kelch zusammen trinken werden. Das ist jetzt nicht, das ist eine Vermutung. Ich möchte, dass das bitte auch so aufgenommen wird. Aber es war ganz viel Spekulation. Warum trinkt Jesus den vierten Kelch nicht, wenn die Annahme davon richtig ist? Und ich kann euch eins sagen, beim Hochzeitsmahl wird auch immer Wein getrunken. Und eines Tages werden wir auch gemeinsam alle da oben beim Hochzeitsmahl dabei sein. Und dann werden wir alle wieder zusammen ein Festessen haben. Ja? Und dann wird, das ist unsere Hoffnung auch. Wir verkündigen hier auf dieser Erde Jesus Christus gestorben und gekreuzigt, ja? Und oben werden wir Jesus Christus als den Sieger, denke ich, verkündigen beim Hochzeitsmahl. Glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen worden sind. Das war der erste Kelch. Kommen wir zum zweiten Kelch. Der zweite Kelch wird erwähnt in Lukas Kapitel 22 im Garten Gethsemane. Lukas Kapitel 22, ab Vers 39. Und er ging hinaus und begab sich der Gewohnheit nach zum Ölberg. Es folgten ihm aber auch die Jünger. Als er aber an dem Ort gekommen war, sprach er zu ihnen: Betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Und er zog sich ungefähr einen Steinwurf weit von ihnen zurück und kniete nieder, betete und sprach: Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Es erschien ihm aber auch ein Engel, der ihn stärkte. Und als er in Angst war, betete er heftiger. Es wurden aber sein Schweiß wie große Blutstropfen, die auf die Erde herabfielen. Und er stand auf vom Gebet, kam zu den Jüngern und fand sie eingeschlafen vor Traurigkeit. Und er sprach zu ihnen: Was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Hier lesen wir wieder von einem Kelch. Und dieser Kelch ist diesmal kein Kelch des Segens, weil er versetzt Jesus in Angst und Schrecken. Ergibt das Sinn? Ja? Das heißt, der Kelch, den wir trinken, muss ein anderer sein als der Kelch, den Jesus getrunken hat. Jetzt stellt sich die Frage, was für einen Kelch hat Jesus getrunken? Und wir haben das in dem einen Lied gesungen, dass Jesus den Kelch am Kreuz getrunken hat. Und ich glaube, für die Stelle zu verstehen, welcher Kelch hier gemeint ist, ist ganz wichtig, ein grundsätzliches biblisches Bild von einem Kelch zu verstehen. Den Kelch Gottes. Und schlag bitte dazu einmal Jesaja 51 auf. Jesaja 51 und ich lese ab Vers 17. Jesaja 51 ab Vers 17. Raff dich auf, erhebe dich, Jerusalem, die du aus der Hand des Herrn den Becher seines Zorns getrunken. Den Kelch, den Becher des Taumelns hast du getrunken, hast ihn ausgeschlürft. Da war niemand, der sie leitete, von allen Kindern, die sie geboren, und niemand, der sie bei der Hand nahm, von allen Kindern, die sie großgezogen hatte. Dann Vers 22. So spricht der Herr und dein Gott, der den Rechtsstreit seines Volkes führt. Siehe, ich nehme den Becher aus deiner Hand, den Kelch, den Becher meines Zorns. Du wirst ihn nicht mehr länger trinken. Also im Alten Testament ist der Kelch ein Symbol für den Zorn Gottes. Wichtig. Wir beim Abendmahl nehmen den Kelch des Segens. Beim Jesus betet, dass er den Kelch des Zorns nicht trinken muss. Wir lesen das auch nochmal, dass ein neutestamentliches Beispiel möchte ich gerne auch nochmal anführen. In Offenbarung 14, Vers 10. Offenbarung 14, Vers 10, so wird auch er trinken vom Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt im Kelch seines Zorns bereitet ist. Und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Also, jetzt können wir auch verstehen, warum Jesus so entsetzt war, warum er Angst hatte, warum er diesen Kelch nicht trinken wollte. Weil sein Kelch, den er trinken musste, war kein Kelch des Segens, war der Kelch des Zorns, war der Kelch, der ihn leiden lassen, der ihn ans Kreuz geführt hat. Und am Kreuz trinkt er den Kelch des Zorns. Und dann kommt auch eine Finsternis über das ganze Land, symbolisch, also er trinkt nicht wirklich. 3 Stunden, Gericht. Jesus ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ausschüttung des Zornes Gottes. Jesus trinkt den Zorn Gottes am Kreuz. Und jetzt kommt der wichtigste Satz der gesamten Predigt. Christus trank den Kelch des Zornes Gottes, damit wir den Kelch des Segens trinken können. Amen. Ja? Und also das Ganze war eine Hinleitung auf diesen einen Satz. Christus trank den Kelch des Zornes Gottes, damit wir den Kelch des Segens trinken können. Daran denken wir an Karfreitag. Ich lese den Satz noch einmal vor. Christus trank den Kelch des Zornes Gottes, damit wir den Kelch des Segens trinken können. Amen.